Mission Machen. Der Atreus-Podcast.
Ich bin Christian Frank und Initiator des Podcasts Mission Machen. Im Podcast Mission Machen sprechen wir darüber, wie Vordenkerinnen und Vordenker in Wirtschaft und Gesellschaft Zukunft machen.
Ich freue mich heute ganz besonders, einen Grenzgänger, hätte ich jetzt fast gesagt, hier meinen Podcast begrüßen zu dürfen. Manfred Hochleitner ist lange Jahre ein sehr erfolgreicher Restrukturierer, CFO, Geschäftsführer gewesen, von der Ausbildung her Mathematiker, was mich eh immer mit großer Ehrfurcht erfüllt, und hat aber dann einen beruflich sehr spannenden Weg gewählt, wo uns Manfred Hochleitner sicherlich auch später mitnehmen wird, denn wie ich vielleicht schon verraten darf, ist er seit einigen Monaten, glaube ich, wir reden hier tatsächlich noch von Wochen, 2 Monaten in das Bildungssystem, das gymnasiale Bildungssystem eingestiegen. Und ja, was das jetzt mit Restrukturierung zu tun hat, das überlasse ich dann später Manfred, das zu erzählen. Also, lieber Manfred, herzlichen Dank für deine Zeit, dass du hier in meinen Podcast gekommen bist.
Wunderbar, Christian, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Wunderbar. Lass uns gleich einsteigen. Ich habe vorhin von Ehrfurcht, mit Ehrfurcht von Mathematik gesprochen. Du bist Mathematiker, also scheinbar liegen dir nicht nur die CFO-Zahlen, sondern offensichtlich auch die dahinter sich verbergen Algorithmen und weit mehr. Ich erlebe es gerade wieder mit meinem Sohn, der sich fürs Mathe-Abitur vorbereitet. Was hat dich an der Mathematik fasziniert?
Eigentlich vieles. Diese Konkretheit, diese Klarheit, aber vor allem auch die Geheimnisse, die man dort sich erschließen kann, und diese wirklich sauberen Zusammenhänge. Also es ist ja alles irgendwie in der Natur auch Mathematik. Und wo man hinschaut, ist nicht unbedingt nur Zahl, sondern auch Struktur dahinter. Wenn man sich bis in die kleinsten Einheiten die Erde und das ganze Weltall ansieht, ist es irgendwie alles mathematisch geprägt. Und mich hat vor allem diese Logik, diese Zusammenhänge, die haben mich sehr gereizt. Ein kleines Beispiel, ich habe zum Beispiel eine Vorlesung gehört über die Grundlagen der Computertomographie. Und da gab es mal einen Herrn Riemann, der hat sich damit beschäftigt, wie man Integrale längs Geraden darstellen kann und dort wieder Rückschlüsse ziehen. Und das ist einfach die Basis der Computertomographie dann geworden. Also man sieht, ich hatte mal einen Mathematiklehrer, der hat gesagt, in der Mathematik darfst du nie fragen, wozu es gut ist. Man braucht es irgendwann. Und so war es bei dem Riemann halt auch. Der wusste nicht, dass da später mal daraus die Computertomographie wird. Also in Summe habe ich ja ab der 8. Klasse so richtig Freude an der Mathematik gefunden, weil mir einfach die Logik und die Strukturiertheit dort sehr, sehr reizt und mir sehr gefällt.
Und dann ist es natürlich logisch, dass man Mathematik studiert und dann ist es logisch, Frage, CFO zu werden, beziehungsweise so CFO war es ja nicht von Hause aus, sondern es war ja ein, möchte nicht sagen langer Weg, aber es war ja ein Weg, du bist ja quasi in der Softwareentwicklung gestartet.
Genau, ja. Also zunächst mal war ja die große Frage, was kann man denn werden, wenn man Mathematiker ist? Und da war mein Ansatz, der vielleicht etwas, ja, blümerant war, aber trotzdem, ich habe gesagt, wenn es einem Spaß macht, dann ist man gut. Wenn man gut ist, findet man auch einen Job, egal wo. So, und das hat für mich, war es keine Alternative, irgendein Fach zu studieren, nur um sich zu verbiegen und dann irgendeine Jobperspektive zu haben, sondern für mich war klar, es wird Mathematik. Ich habe dann in der Zwischenzeit auch mal ein Praktikum gemacht bei einer Rückversicherung in München. Damals gab es noch die Francona, die, glaube ich, ist im Swiss Re-Konzern aufgegangen, habe aber dann festgestellt, Aktuar ist nicht so meins. Also Sterbetafeln rauf runterrechnen, schwierig. Wäre ich zum Beispiel damals schon zu Manns gekommen, im Niederbayerisch ist ja der Maschinenbau nicht so angesiedelt, und wäre ich dort in das ganze Thema Software Engineering reingekommen, beziehungsweise auch die Tätigkeiten der Software-Ingenieure, wo viel digitale Bild- und Signalverarbeitung umgesetzt wird, dann hätte es gut sein können, dass ich tatsächlich von vornherein die Maschine baue. So bin ich dann zu einem Elektronikkonzern in der Nähe von Passau gekommen, habe dort zunächst mal 4 Jahre in der Softwareentwicklung tatsächlich gearbeitet, was mir heute sehr viel nützt, weil es da rein um Datenbanken ging. Und genau das unterrichte ich heute wieder. Also von dem her war das auch ein interessanter Einstieg in die freie Wirtschaft. Man konnte Informatik, Mathematik parallel anwenden. An der Universität Passau gab es auch einen hohen Informatikanteil. im Studium der Mathematik, das heißt also C++ und weitere Programmiersprachen haben wir dort gelernt, auch praktisch angewandt, sodass der Einstieg eigentlich nicht schwer war und sehr viel Spaß gemacht hat.
Ist dann der Weg gewesen, aus der Softwareentwicklung, aus Datenbanken irgendwann mal in eine, sag mal, datenbankbetriebenes oder unterstütztes Controlling? Oder wie kommt man dann, oder wie bist du dann ins Kaufmännische übergewechselt?
Also ich hatte ja Nebenfach Versicherungswirtschaft, weil ich gedacht habe, ich wäre Versicherungsmathematiker. Fußnote würde ich im Leben nicht mehr machen, aber sei es drum. Und von dem her hatte ich auch relativ viel Betriebswirtschaft im Grundstudium, auch Hauptstudium gehört, sodass mir das Controlling nicht völlig fremd war. Wie so oft im Leben kommen zwei Dinge zusammen oder drei in dem Fall. Also ich habe dann nach 4 Jahren überlegt, wo ist denn meine Perspektive? Viele meiner Kollegen sind dort auf dem Status einfach hängen geblieben und das war mir damals einfach zu wenig. So, dann meinen Chef habe ich gewusst, den sitze ich nicht aus, weil der auch noch relativ jung war. Und wie so oft im Leben kommt dann der Zufall zu Hilfe. Es kam ein neuer Finanzvorstand, der einen Vorstandsassistenten gesucht hat. Ich habe mich auf die Stelle beworben und die Stelle auch bekommen. Und das war praktisch der Start in meine betriebswirtschaftliche, kaufmännische Karriere. Und genau dieser Vorstand hat später auch bei der Phoenix Solar mir geholfen, Finanzvorstand zu werden, weil er dort mein Vorgänger war. Also insofern haben sich die Wege auch dort wieder gekreuzt und ich bin heute noch mit ihm in Kontakt. War sehr spannende Zeit, weil der Vogt Elektronikkonzern damals eben schon sehr stark ins Schlingern kam. Es wurde ein Standort von Siemens Witten zugekauft. Der Standort ist dann leer gelaufen, sodass plötzlich ein Konzern einen Standort hatte mit 2000 Siemens-Mitarbeitern, die gerade mal nichts mehr zu tun hatten. Da war dann der Druck auf Cash und EBIT, Eigenkapital und so weiter im Konzern, aber auch in der Muttergesellschaft relativ hoch. Und es war ein sehr, sehr anstrengender, aber letztlich doch interessanter Restrukturierungsfall. Und erfolgreicher Restrukturierungsfall ist da entstanden, bei dem ich dann tatsächlich aus zweiter Reihe mal sehen konnte, wie sowas funktioniert.
Zweite Reihe, du hast es gesagt. Das heißt also, es gab dir gewissermaßen ein Rüstzeug. Du warst noch nicht ganz vorne auf der Bühne gewesen, aber du hattest zumindest alle Hebel auch mal bedienen dürfen und erleben können, wie tatsächlich Restrukturierung aussieht, wie die Wirkung der einzelnen Maßnahmen ist. Was hat dich damals vor allem geprägt oder was war für dich damals so die wesentliche Erkenntnis?
Also die wesentliche Erkenntnis ist, dreh jeden Stein um in eine Restrukturierung noch dazu, wenn sie sehr hart wird. Also es gibt ja diese Verlaufsform der Unternehmenskrise. Also wenn man dann schon Richtung Liquiditätsprobleme kommt, und das war nicht von der Hand zu weisen damals, dann gilt, das Einzige, was noch unantastbar bleibt, sind natürlich die gesetzlichen Regelungen, ansonsten versuche alles. Und es gibt dort im Restrukturierungsfall in der Regel immer sehr, sehr viele Hebel, die man ziehen kann, solange der Markt da ist. Wenn man natürlich eine Marktproblematik hat, also gegen einen nicht existenten Markt zu kämpfen, gibt's nicht. So, und oft ist es ja so, dass Unternehmen, die in der Krise sind, aus eigener Kraft sich neue Geschäftsfelder gar nicht mehr erschließen können. Und Finanzierungen gibt es in so einem Fall nur sehr, sehr schwer. Aber das sind halt Themen, die ich da gelernt habe. Ich habe auch gelernt, eine gewisse Ruhe dort zu entwickeln, eine Strukturiertheit dort an den Tag zu legen. Und wie gesagt, man glaubt es ja nicht, aber der Finanzbereich kann doch eine sehr kreative Abteilung sein im positiven Sinne.
Aber du hast es ja auch immer mit Menschen zu tun gehabt. Jetzt ist vielleicht beim Schließungsszenario das noch ein bisschen was anderes, als wenn du ein gesamtheitliches Unternehmen, da hast du ja auch einige Erfahrungen gemacht, komplett, sage ich mal, von links nach rechts drehen musst. Da geht es ja nicht nur um das Anpassen der Strukturen, da geht es ja auch möglicherweise auch darum, aus einem vielleicht nicht ganz erfolgreichen Geschäftsmodell ein nachhaltiges oder ein wachstumsfähiges Geschäftsmodell zu machen, was ja vor allem auch bedeutet, ich muss Leute von links nach rechts drehen.
Das ist so. Dann sind auch manche dabei, die das Boot verlassen, weil die eben sagen, das ist nicht mehr mein Unternehmen, das ist nicht mein Stil. Aber es gibt eine Situation, wo es halt nicht hilft. Ich meine, man kann gewisse Dinge diskutieren. Ich bin da auch sehr offen, weil das war auch immer mein Credo gegenüber meinen Mitarbeitenden. Nur weil ich Finanzvorstand bin oder Geschäftsführer bin, habe ich nicht 5 Synapsen mehr wie die anderen, sondern man überlegt sich halt Szenarien. Der Unterschied zum normalen Mitarbeiter ist, dass man halt eigentlich überblicksartig arbeitet und vielleicht Fäden, Zusammenhänge dann sich erschließen kann, die man, wenn man im normalen operativen Geschäft drin ist, eben nicht so sieht. Nicht, weil man dumm ist, sondern weil man einfach andere Perspektive hat. Aber dennoch kann man auch dort Fehler machen. Und dort ist es natürlich gut, wenn Mitarbeitende auf einen zukommen und sagen, du, hast du dir das überlegt? Hast du das gesehen? Und dann gibt es ja im Prinzip 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, oh shit, ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Oh, vielen Dank für den Hinweis, wäre schlecht gewesen. Die zweite Möglichkeit wäre gewesen, ja, ich habe es gesehen. Und dann gibt es zwei Unterpunkte. Ich erläutere dir, warum ich trotzdem sie mache, oder nimm es jetzt einfach mal mit, jetzt wird nichts erläutert. Und das ist halt eine Vorgehensweise, die man sich aneignen muss. Wichtig ist, dass man vor allem die Bodenhaftung nicht verliert.
Mhm. Wann hast du dann quasi die zweite Reihe hinter dich gelassen und bist nach vorne gerückt? War das bei Phoenix Solar die erste Rolle als CFO, oder hattest du davor schon ähnliche Gelegenheiten gehabt?
Es gab einen Zwischenschritt. Ich wurde dann Prokurist an einem Standort in Osterode am Harz in der Nähe von Hannover. Kannst dir vorstellen, dass das also mit der Grammatik und so weiter war ein bisschen schwierig, aber man hat sich dann doch verständigt, ging auch ohne Rauchzeichen. So, auf alle Fälle war ich da zunächst zuständig für die Produktion. Das war ein Bestückungsstandort aus der Elektronikindustrie, wo Damen, es waren glaube ich 40 Damen in der Fertigung, dort auch Platinen per Hand bestückt haben. Und da kam natürlich so ein Jungspund aus dem Süden der Republik, der nicht mehr gescheit Deutsch spricht, gerade recht, um den mal versuchen, mit dem linken Nasenloch zu schnupfen. Wie fängt man die Damen ein? Der Druck erzeugt nur Gegendruck, das wäre das Falsche gewesen. Es gab dort eine Tätigkeit, nachdem die Leiterplatten durch die Lötmaschine durchgefahren sind, die Lötrahmen zu reinigen. Die hatten dann einen mehr oder weniger halb abgefressenen Pinsel, sind dann vor irgendwelchen komischen Töpfen gestanden, haben das Ding abgerieben. Und durch meine guten Kontakte in die Zentrale nach Erlau habe ich dann geschafft, dass wir eine Lötrahmenreinigungsanlage bekommen haben. Und vor allem hat sie schwer beeindruckt, als ich gesagt habe, ich probiere das jetzt selber aus und habe die Lötrahmen per Hand gereinigt, auch selbst. Und damit war das Eis gebrochen und es ging ganz gut. Ich war dann auch natürlich zuständig für die IT und für Supply Chain Management. Der Standort hatte extreme Produktionsrückstände. Und dort kommt dann ein Thema, das für mich ein ganz wichtiges Credo in der weiteren Laufbahn war. Die hatten zwar eine Kennzahl über den Rückstand, aber das war die falsche. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Wenn du Kennzahlen aufstellst, überleg dir vorher, was willst du messen und wie stellst du es dar? Und da sieht man, die haben völlig daneben gegriffen. Wir haben dann die richtige Kennzahl uns geholt. Und ich habe dann auch wieder durch meine Kontakte in die Zentrale ein Programm aufgebaut, wo man pro Leiterplatte gesehen hat, welche Fehlteile sind da. Also die waren rot oder sind nicht da. Welche Komponenten sind im Lager, die waren grün. Und welche sind gerade im Zulauf, die waren gelb. Und wir hatten in 4 bis 6 Wochen den kompletten Rückstand weg, beziehungsweise transparent, haben die Liefertreue enorm erhöht und solche Dinge, sodass wir dann auch wieder neue Aufträge bekommen haben. Das war ein kurzer Zwischenschritt. Ich kam dann über persönliche Kontakte auch zu einem Standort Oelsnitz im Vogtland in der Nähe von Plauen. Dort ging es im Dialekt schon ein bisschen besser. Das waren Unternehmen aus der Kunststoffbranche. Gibt's heute noch glasfaseroptiplan.eu, kann man mal gerne reinschauen. Das sind glasfaserverstärkte Kunststoffe als Bahnen- und Plattenware, die man verwendet zur Ausstattung von Kühlräumen, vor allem aber für Außenseiten von LKWs und großen Wohnmobilen. Okay. Das Unternehmen kam gerade aus einer Insolvenz, also aus der Restrukturierung kommst du mal nicht mehr raus, wenn du da drin bist. Und es ging darum, dort die Kontakte zu Amerika wieder aufzubauen, weil eben dort die großen Abnehmer sind aus dem Bereich der Wohnmobilindustrie. Das ist uns sehr gut gelungen. Wir haben dann das Unternehmen in Vollauslastung gebracht und haben sogar dann eine neue Produktionshalle gebaut. Und den Stand, den man heute sieht, das war dann nach meiner Zeit, ist dann so nach und nach daraus entstanden, weil eben das Geschäft in Amerika vor allem sehr erfolgreich wieder angelaufen ist. Da kam auch gleich mal der erste Superschütteleffekt dann für mich. Das war ja gerade die Finanzkrise 2008, 2009. Und da ging es dann, und das ist auch wieder ein hoher Lerneffekt gewesen, in der Serienfertigung ist es zunächst mal nicht schlimm, wenn der Markt wegbricht, weil man ja eigentlich seine Materialien schon finanziert hat. Man hat die Produkte produziert und man wartet nur auf den Geldeingang vom Kunden. Das heißt, da haben sie erstmal kein Problem in der Liquidität. Kritisch wird es dann, wenn der Markt wieder anzieht, weil dann müssen sie vorfinanzieren. Sie müssen erstmal produzieren, dass die Kunden Waren haben zum Abnehmen. Und da hat man ein bisschen die Erfahrung gefehlt. Es ging schon gut. Aber der erste Effekt, das zu sehen, war dann der Effekt zu sagen, jetzt sterbe ich vielleicht am Wachstum. So, aber das haben wir dann gut gemeistert und das Unternehmen steht heute wirklich sehr, sehr gut da.
Ja.
Ging dann auch weiter und, in den, ja, bitte, Christian.
Go ahead.
Also, die nächste Station, da kam auch mein erster Sohn zur Welt 2009. Die Omas hatten immer ein bisschen Probleme, dass den Dialekt von dort etwas annimmt, vor allem eine, hat dann gesagt, wollte nicht wieder zurück nach Bayern. Wir haben uns dann tatsächlich entschlossen, auch nach Bayern zurückzugehen. Und ich kam über Kontakte der Banken zur Gemmeler AG, eine privat geführte AG aus dem Maschinenbau tatsächlich, Drucknachverarbeitung. Also das ist so ein klassisches Beispiel, ein Unternehmen in der völligen Restrukturierung und kein Markt da, weil dort eben gerade die Druckbranche komplett zusammengebrochen ist aufgrund der Digitalisierung. Die machen, oder ja, die gibt's immer noch, sind sehr klein geworden mittlerweile, Maschinen und Anlagen für die Drucknachverarbeitung. Wenn also die Aldi- und Lidl-Prospekte aus der Druckmaschine kommen, werden die gefaltet, gestapelt, verpackt und so weiter. Da gab's auch schon die ersten klassischen Probleme im Maschinenbau, sehr transparent zu sehen. Unzählige Varianten, ein Ersatzteillager, wo ich dann gesagt habe, wieso habt ihr so viel Zeug da auf Lager? Ja, das brauchen wir so. Warum? Wir wissen gar nicht genau, welcher Kunde welchen Stand der Maschinen hat. Und das ist natürlich der Liquidität tot. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Die hatten eine unglaubliche Fertigungstiefe, gerade dass sie nicht die Schrauben nur selber gedreht haben. Ist in guten Zeiten super, in schlechten Zeiten furchtbar, weil du natürlich Abschreibungen dann hast, gegen die kein Umsatz mehr läuft. Und vielleicht sogar noch Finanzierungen, wo du keine Liquidität mehr bekommst. Also von dem her war das Unternehmen tatsächlich nicht mehr direkt zu retten. Da hilft dann tatsächlich nur der letzte Schritt der Sanierung, nämlich eine Insolvenz anzumelden. Das ist auch übrigens ein Thema, was in Deutschland immer noch so eine Vollkatastrophe ist. Ich muss Insolvenz anmelden. Das ist ein ganz normales Restrukturierungsinstrument, das es halt gibt. Natürlich gibt es da gewisse rechtliche Vorgaben, um das sauber umsetzen zu können. Aber im Prinzip ist es eine Möglichkeit, sich dort wieder zu reinigen und unter neuer Flagge weiterzusegeln. Auf alle Fälle ging das Unternehmen durch die Insolvenz, wurde gerettet und ging dann in einer Beteiligung der Blue Cap AG auf.
Das hast du mit gemanagt?
Ja, genau. Also da war ich nicht Finanzvorstand, sondern kaufmännischer Leiter. Ja. Damals hat einer der Aufsichtsräte gesagt, Herr Hochleitner, wenn die Lage nicht so kritisch wäre, hätten wir Sie schon zum Finanzvorstand gemacht. Aber wir wollen Sie schützen und ich wäre es auch nicht geworden in dem Moment, weil da hast du gesehen, dass die Liquidität durchringt. Und da war es halt auch wieder das wichtige Thema, geh rechtzeitig und hol dir Rechtsbeistand und Beratung in solchen Situationen, um dort keine Fehler zu machen.
Ist da die Familie mitgegangen? Das war ein Familienunternehmen, sagst du?
Ja, war in einer bekannten Familie, Unternehmerfamilie aus München und gab natürlich schon Themen in der Diskussion in einem Familienunternehmen, eine Beteiligung, meldet Insolvenz an, noch dazu ist eine sehr dominante Familie. Aber letztlich ging es einfach nicht mehr anders, weil dort hätte man sehr, sehr tief in die Strukturen eingreifen müssen, um überhaupt das Ding wieder zum Fliegen zu bekommen. Und die Gelder, die dort nachzuschießen gewesen wären, wäre einfach zu viel gewesen.
Also du hast gewissermaßen, wenn man jetzt dir zuhört und wir können die Perlenkette noch weiter folgen lassen, hast die Restrukturierung gewissermaßen angezogen oder hat man dich gewissermaßen aus diesem Grunde auch immer dazugeholt?
Ah, ja, das ist also mein erster Chef, bei dem ich Assistent war, der hat gesagt, Herr Hochleitner, ich sage Ihnen, einmal Restrukturierung, immer Restrukturierung. Und tatsächlich ist es so, warum das so ist, ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube, man zieht es tatsächlich an und man ist natürlich auch in einer Community drin, die im Wesentlichen aus dem Thema Restrukturierung, Sanierung kommt. Ja, ist so. Und man ist natürlich, mit jeder Restrukturierung wirst du natürlich auch stabiler, sodass dich vielleicht eine Unternehmenssituation, die ein, ich will es jetzt nicht despektierlich nennen, aber ein eher Schönwetterkapitän, da gibt es ja auch Herausforderungen bei solchen Themen, Wachstum managen und solche Themen, die einen vielleicht eher abschrecken, wo halt einer, der restrukturierungserfahren ist, sagt, ja mei, jetzt probieren wir es heute mal.
Ja. Dann kamen noch zwei, glaube ich, spannende Unternehmen, die Phoenix Solar hast du gesagt, ja. Die ja, glaube ich, auch durch einen sehr spannenden Geschäftsmodell gelaufen ist, was ja auch himmelhoch jauchzend und dann später zu Tode betrübt gewesen war und später dann im Bereich Batterie. Da hattest du ja in beiden Fällen ja auch schon mehr oder weniger Gesamtverantwortung gehabt. Wie ist es da vor allem, sag mal, auch im Umgang mit einerseits nicht nur mit Kosteneinsparung, sondern mit Absicherung des Geschäftsmodells gewesen? Wie ist es dabei gewesen, auch auf der vertrieblichen Seite oder auf der Topline mitzusteuern, gegenzusteuern? Und was hat das mit den Menschen gemacht, die ja in Teilen ja auch an ein Geschäftsmodell geglaubt haben und dann möglicherweise auch wieder den Glauben verloren haben. Also was war da, sag mal, die wesentlichen Learnings oder Erkenntnisse?
Ja, das Geschäftsmodell ist wesentlich. Und das Schlimme ist, wenn du da mal drin bist, wieder rauszukommen. Man sieht ja heute, viele Unternehmen springen jetzt auf das Thema Rüstung auf, in der Hoffnung, das wäre jetzt der heilige Gral, um irgendwie aus diesem Tal der Tränen rauszukommen. Ob es das so ist, wird man sehen. Aber bei der Phoenix Solar war es so, dort war der Vorstand, bei dem ich Assistent war, Restrukturierer und Finanzvorstand. Der brauchte jemanden, um das ganze Thema Finance and Controlling aufzubauen. Deswegen hat er mich gefragt. Deshalb bin ich auch in der tiefsten Krise von der Solarbranche 2012 in das Unternehmen mit eingestiegen. Und du erinnerst dich vielleicht, Christian, mit welcher Bewertung damals diese Solarunternehmen in Anführungszeichen gehandelt wurden an der Börse. Und so war es auch. Man hat dann aber gemerkt, irgendwie die Subventionen gehen weg. Und dann gab es einen recht schnellen Strömungsabriss. Und das Geschäftsmodell war einfach Durchhandeln von Solarmodulen. Und das ist auch so ein Thema, wo ich heute sage, na ja, wenn du an der Börse tätig sein willst als Aktionär, schau dir doch die Unternehmen vorher an. Verstehst du das Geschäftsmodell? Ja, nein. Oder ist es überhaupt gar keins? Weil ich meine, welchen Value-Added hatte denn das Durchhandeln von Solarmodulen? Ja. Ich wüsste jetzt nicht, was da diese Bewertung gerechtfertigt hätte, aber damals war es so. Die hatten einen zweiten Zweig und das ist so ein Thema, wo man sagt, im Nachhinein falsch abgebogen. Die hatten eine Projektentwicklung, das heißt Grundstücke baureif machen für den Bau von Solaranlagen und haben auch selber als EPC Solaranlagen selbst gebaut. So, der Handel brach weg, das hat man dann eingestellt. Und dann gab es aus meiner Sicht und aus heutiger Sicht eine Entscheidung, die man besser anders getroffen hätte. Den Banken war das ganze Thema Projektentwicklung zu risikoreich. Und weil es ein Portfoliogeschäft ist. Du hast vielleicht 10 Grundstücke, davon werden 2 was und 8 halt nichts. Das wollten die dann nicht, vor allem wären die Zyklen lang gewesen. Aber hätte man das in Amerika gemacht, wäre dann ein paar Jahre später tatsächlich das Unternehmen sehr, sehr gut dagestanden. So hat man gesagt, wir konzentrieren uns nur auf den Bau von Solarparks. Und das ist jetzt aber auch kein Rocket Science. Ich meine, machst ein paar Gestelle in den Boden rein, du schaust halt ein bisschen, wo die Sonne herkommt, nagelst deine Solarmodule drauf, schließt einen Wechselrichter an und fertig. Das haben wir dann noch versucht. Ich habe dann einen unglaublich großen Investorenprozess gestartet. Also bin durch alle Unternehmen durch, die es da so gibt, von Pontius zu Pilatus, um dort eine neue Heimat für den Konzern zu bekommen. Weil wir natürlich gesehen haben, dass in Amerika gerade die großen Bauunternehmen sehr, sehr stark in das Geschäft einsteigen. Und die durch Quersubventionierung uns einfach kostentechnisch komplett ausgehebelt haben. Das ist so ein Klassiker, wo man ganz klar sieht, wenn das Geschäftsmodell nicht passt. Also das erste, eigentlich im Prinzip schon das erste der Unternehmenskrisen, wenn du in der strategischen Krise schon bist und du merkst, ich komme da nicht mehr raus oder vor allem dich nicht traust, wirklich mit brutaler Wahrheit dir die Themen anzusehen, dann rutscht es relativ schnell nach unten und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du nicht mehr rauskommst.
Ja.
Und dann ist es natürlich auch so, dass unsere Finanzierer hier in Deutschland, Europa auch nicht so aufgestellt sind, dass sie so ein Wechsel des Geschäftsmodells, der ja auch mit Risiken behaftet ist, tatsächlich regulatorisch finanzieren könnten. Also am Schluss hat dann noch ein Kunde auf uns eine Garantie gezogen, war unberechtigterweise, das war dann der Sekundentod, da kannst du dann immer verschleppen bei einer Insolvenz, weil das so klar wie Kloßbrühe ist. Die Banken haben gesagt, nee, ihr dürft nicht mehr weiter prozessieren, kann irgendwo auch nachvollziehen. Und so mussten wir dann auch Insolvenz anmelden, haben aber alles sehr, sehr gut gemacht. Der Insolvenzverwalter war der Dr. Jaffe, den ich da auch persönlich kennengelernt habe. Und ich bin sehr gut mit ihm ausgekommen, sehr, sehr gut.
Sehr gut.
Ja, wobei man schon Respekt hat, wenn man in seine heiligen Hallen eintritt, sage ich dir auch. Sehr viel Respekt.
Ich glaube, wenn man den Prozess sauber, sag mal, im Vorfeld ja strukturiert hat, dann muss man sich auch vor solchen Größen nicht fürchten.
Ja, wie gesagt, wenn man das erste Mal durch sowas geht, schon.
Ja, ja.
Ich ganz klar. Also da hast du richtig. Ich weiß, ob man das im Podcast sagen darf. Schiss, aber wirklich.
Ja.
Das Wichtigste ist aus meiner Sicht, wenn man als Geschäftsführer, Vorstand merkt, man ist in einer kritischen Unternehmenssituation, dann gibt es nur eines, sich sofort einen Insolvenzrechtler an Bord zu holen. Ganz wichtiges Thema. Und mit dem wirklich jeden Schritt zu besprechen, den man macht. Es geht dann so weit, sich von dem sogar freigeben zu lassen, darf ich die Rechnungen noch zahlen? Weil das kommt ja irgendwann zu einem Punkt, wo man sagt, Geschäftsbetrieb notwendig, ja, nein. Also wenn man jetzt sagt, ich will hier Mahagoni-Fußboden rein, dann wird es schwierig. Wenn man allerdings sagt, ich muss, was weiß ich, Komponenten für meine Produkte kaufen, dann ja. Und weil besser als der Experte muss es dann der Vorstand auch nicht wissen. Da hat man seine Sorgfaltspflicht eigentlich Genüge getan. Und es gibt eine sehr, sehr böse Falle im deutschen Insolvenzrecht. Das ist die Überschuldung. Weil dem Moment, wo man eben merkt, man ist nicht mehr durchfinanziert, muss man einen Überschuldungsstatus machen und der ist relativ rustikal, weil da im Prinzip du die ganze Bilanz niederdonnerst. So, und wenn dann das Eigenkapital weg ist, dann ist man in einer 6-Wochen-Frist. Wenn man das bis dahin nicht gelöst hat, muss man auch Insolvenz anmelden. Und das ist natürlich ein Thema, da brauchst du einen Insolvenzrechtler dazu, weil das ist erstmal nichts Eingängiges.
Ja, also ein Ritt durch deine berufliche Karriere, die sehr geprägt waren von Transformation, Disruption, Restrukturierung, prosperierenden, aber auch niedergehenden Geschäftsmodellen. Und wir haben ja in der Tat in den letzten, glaube ich, 1,5 Dekaden einiges solcher Geschäftsmodelle erleben dürfen. Und du warst ja überwiegend im Mittelstand und das ist natürlich auch das Thema, dass man da nicht endlose finanzielle Ressourcen hat, um möglicherweise 3, 4 in der Sequenz folgende Geschäftsmodelle folgen zu können, sondern man muss da mutig sein, es auf dem Pferd zu setzen. Ich finde, die Aussage strategisch abzuwägen ist leicht hier in diesem Podcast gesagt, aber ich habe gestern auch mit einem Restrukturierer gesprochen, eine strategische Krise zu erkennen. Die Ergebniskrise ist schon schwierig genug. Die Liquiditätskrise macht es dann meistens leichter, weil man den Blick auf die nächsten Wochen hat und weiß, wann das Geld ausgeht. Aber eine strategische Option abzuwägen und zu sagen, ist da die richtige Weichenstellung gegeben, um vielleicht doch nach links abzubiegen, ist schon eine hohe Kunst, würde ich mal vermuten.
Ja. Man sieht es auch bei der Manz AG, das war ja meine letzte Station. Gleich in 2 Stationen, als ich kam, war der dortige Solarbereich in einer großen Krise. Es wurde von Würth Solar eine Solartechnologie zugekauft aus dem Dünnschichtbereich, also ähnlich wie First Solar, nur ein bisschen andere Komponenten. Man hatte das mit anderen Aufträgen querfinanziert und diese Aufträge fielen weg und dann war die Not halt groß. Das hat man dann an Chinesen verkauft, so kam auch der chinesische Shareholder mit an Bord. In der Hoffnung, die Chinesen würden es weiterentwickeln. Das hat sich dann eben nicht gezeigt, da war ich dann schon an Bord. Wir hatten elendiglich hohe Abschreibungen und einen Haufen Leute an Bord. Und dort sieht man dann auch wieder das ganze Thema deutsches Arbeitsrecht, das aus meiner Sicht heute das Unternehmen sehr, sehr schwer macht, sich zu verschlanken, weil das Thema Abfindung natürlich im Raum steht. Und im Prinzip hätten wir damals 100 Leute abbauen müssen. Das hätte uns mal flott 10 Millionen Euro gekostet, hätten wir nicht gehabt. Dann darfst du übrigens auch gar nicht kündigen, weil du dann das Unternehmen an die Wand fährst. Ansonsten bist du jetzt dabei, weil du die Insolvenz verursacht hast. Und das sind halt Themen, wo man sagt, dort müsste man, und da glaube ich jetzt gerade auch die richtige Zeit, so eine Diskussion mal anzustoßen, in solchen Sondersituationen auch eine Erleichterung der Kündigungsmöglichkeiten zu machen. Weil vor kurzem hat es irgendjemand auch erwähnt, wenn du in Krisenzeiten schneller abbauen kannst, baust du natürlich in guten Zeiten auch schneller wieder auf. Also das heißt, es wirkt ja in zwei Richtungen und so unpopulär das Thema ist, man muss da ran, weil ansonsten tut man sich halt einfach schwer. Und es kommt natürlich auch dazu, das ist wieder ein Thema, ja, das man in der Öffentlichkeit heute auch nicht gerne hört, aber das deutsche Arbeitsrecht schützt halt Minderleister. Und was dann dazu führt, dass natürlich die Guten und sehr Guten auch in ihrer Motivation natürlich gebremst werden, weil die sagen, ich muss hier, was weiß ich, 20 mitschleppen, die einfach nicht einmal gerade auslaufen wollen, nicht können, wollen. Und warum soll ich mich dann krumm machen? Also das sind schon Themen, wo man sagt, es ist einfach so, dass Betriebswirtschaft halt über Leistung funktioniert und jeder von uns ist ja auch irgendwo Endkunde. Wenn man ein Auto hat, das halt auseinanderfällt, weil man sagt, ja, ich wollte die Leistung halt bei den Kunden, bei den Mitarbeitern nicht abfragen, dann sind wir auch nicht zufrieden. Also insofern, es ist halt so, das ist im Sport, in der Musik, in der Kunst und auch in der Wirtschaft so. Leistung ist halt mal was, wo es einmal Muskelkater gibt. Ob der jetzt im Kopf ist oder am Körper, ist ja egal mal. So, auf alle Fälle hat man dann eben dieses Geschäftsmodell da gehabt. Das ging dann nicht mehr weiter und dann haben wir uns, Martin Drasch und ich als 2 Vorstände, mit Freuden auf das ganze Thema Batterie gestürzt, weil das war gerade so in der Zeit, wo man sagt, Mensch, schau mal her. Wir sehen schon wieder, vielleicht nicht mehr die Faxe aus dem Drucker zu kommen, aber die E-Mails, wo die Leute hier Batteriefabriken bestellen, ohne Ende. Ja, so weit, so gut. Und es war dann unsere Idee zu sagen, okay, der Solarbereich geht im Batteriebereich auf. Wir haben dann auch ein großes Förderprojekt bekommen. Und wir waren strategisch absolut davon überzeugt, das wird was. So, das Ende ist bekannt, es wird nichts. In der Rückschau auch wieder alles ganz klar und transparent. Das Dumme ist nur, du musst vorwärts entscheiden. Wir hätten vielleicht ein bisschen vorsichtiger investieren sollen bei dem Thema, also was Mitarbeiter anbelangt, aber wie gesagt, alternative Personalabbau ging halt nicht. Und das zweite Thema war halt auch, die deutsche Automobilindustrie hatte halt keine Erfahrung mit Batterien und das war aus meiner Sicht unser größter Fehler, nicht genau genug nach China zu schauen. Weil die waren damals einfach schon im Lichtjahr voraus. Und die chinesische Wirtschaftspolitik ist eine sehr kluge. Die gehen ja nicht auf direkte Konfrontation, sondern die sind immer die berühmte Hasenlänge voraus. Und natürlich ist auch klar, ich habe das immer recht flapsig verglichen, wenn zu uns heute wichtiger Besuch kommt, was weiß ich wer, daheim, privat, jemand, wo du wirklich sagst, da muss jetzt einfach alles passen. Dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, ich punche eine Torte selber zusammen oder ich kaufe die. Und wenn ich jetzt im Jahr eine 20 Torten mache, habe ich wahrscheinlich nicht die Erfahrung und die Qualifikation, so eine Torte beurteilen zu können, dann wird es genau was man nicht vorstellen kann, man kauft sie. Und genauso war es in der Automobilindustrie. Es ist ja vollkommen klar, dass die deutschen und europäischen Automobilisten natürlich sagen, bevor ich jetzt selber in das Thema Batterie einsteige, ich habe keine Ahnung, was da drauf geschichtet wird. Und dann habe ich noch vielleicht die Sorge, dass er 7er oder 5er BMW mir hinterm Rücken, positiv gesagt, abfackelt. Dann kaufe ich doch lieber Batterien aus China zu. Völlig nachvollziehbar. Und das ist der Punkt, den wir nicht beachtet haben. Also sind wir dort massiv eingestiegen, haben dann auch die Kooperation mit Dürr und Grob geschlossen und dann kamen massiv die Chinesen. Und da waren aber wir dann schon so, dass wir unseren Kunden gesagt haben, glaubt ihr wirklich, dass ein chinesischer Maschinenbauer einen Deutschen ertüchtigt, Batterien zu bauen? Und man hat sich aber von den Preisen locken lassen. Unter anderem das Unternehmen ganz im Norden Europas, das dann irgendwie das nicht geschafft hat, weil mit BMW und so weiter. Mit dem waren wir natürlich auch in Kontakt und das war klar, die Maschinen sind bis zum Schluss nicht gelaufen. Das war genau das Problem. Und hat uns aber nichts mehr geholfen. Dann kam der Einbruch in der Batterieindustrie. Wir waren eh schon schwach auf der Brust und dann ging es einfach nicht mehr weiter. Und das war tatsächlich eine kritische Situation der Insolvenzanmeldung, weil das kein abruptes Ende war, sondern so ein schleichendes.
Schleichend.
Ja. Und auch hier brauchst du halt wieder einen Rechtsbeistand.
Ja, ist es ein Timing-Thema gewesen? Ist es
durchhalten? Es ist so. Nee, es wird halt auch nichts. Ich meine, jetzt haben wir den Niedergang. Die Diskussion mit dem Iran hilft vielleicht der Elektromobilität jetzt etwas wieder und die Preise an den Tankstellen. Aber es ist leider so, wie bei der Solarindustrie, teilweise bei der Elektronikindustrie, die Chinesen haben sich jetzt diesen Markt geschnappt. Nicht mit brutaler Gewalt, sondern einfach mit unglaublicher Cleverness. Und das Nächste, was dort kommen wird, sind andere Beschichtungstechnologien und so weiter. Aber mittlerweile ist die Batterie aus meiner Sicht ein Commodity geworden. Und wenn du dort nicht einen hohen Durchsatz in deiner Fabrik hast, kommst du preislich gar nicht mehr an die Batterien ran. Was ich natürlich in Deutschland kritisieren muss. Bei uns hat keiner das Rückgrat zu sagen, okay, dann lassen wir halt die Lithium-Ionen den Chinesen. Wir entwickeln jetzt eine Batterie, die in irgendeiner Form besser ist. Und nicht grüner. Nicht falsch verstehen. Mir ist ganz, ganz wichtig, aber auch zwei Kinder, ich gehe auch gerne in die Natur raus. Grün ist wichtig. Aber das ist doch nicht das Alleinstellungsmerkmal. Ich muss doch sagen, ich habe kürzere Ladezyklen, ich habe längere Reichweite, ich habe vielleicht die seltenen Erden nicht drin, höhere Energiedichte und was weiß ich alles. Und Deutschland war doch mal ein Land der Erfinder. Aber keiner kriegt's mehr hin. Ich weiß nicht warum. Entweder weil wir geistig träge geworden sind, weil natürlich auch bei jedem Fehler, den du in einem Entwicklungsprozess machst, und das ist halt immer ein Entwicklungsprozess, der läuft ja nicht gerade, musst du dich stundenlang rechtfertigen, wenn du mal falsch abgebogen bist, und dann traut sich natürlich keiner mehr was. So, und jetzt haben halt die Chinesen das Feld übernommen. Also war es ein Timing-Thema, wir hätten damals keine andere Alternative gehabt, aber eine ganz wichtige Erkenntnis ist, dass oft eine Insolvenz heute auf Basis einer strategischen Entscheidung entstanden ist, die meistens zwischen 3 und 5 Jahre zurückliegt. Also da hat man Beispiel, wären wir damals nach Solar in die Medizintechnik eingestiegen oder statt Solar in die Medizintechnik, wäre es überhaupt kein Thema gewesen. Da würde es uns heute ergebnistechnisch durch die Decke beamen. Natürlich kommt da auch der Chinese irgendwann rein, wenn der Markt groß genug ist. Aber das wäre natürlich eine Branche gewesen, die stabiler gewesen wäre. Aber dann kamen wir einfach nicht mehr raus.
Jetzt machen wir mal einen Szenenwechsel. Lieber Manfred, weil wir sprachen ja auch vom Grenzgänger und vom Perspektivenwechsel. Du hast dich nach einer doch sehr spannenden, nahezu 2 Jahrzehnte währenden Reise durch den deutschen Mittelstand dann dazu entschlossen, weiß nicht, wann dieser Entschluss entstanden ist, aber Du hattest ja angedeutet, es kam dann eher Anfang des Jahres und nicht schon vor 10 Jahren, dich dazu entschieden, tatsächlich jetzt hier in Bildung zu investieren. Mhm. Also deinen persönlichen Einsatz Beitrag, genau, der Bildung zu widmen oder der gymnasialen Bildung zu widmen. Also du bist seit Anfang des Jahres Lehrer für Mathematik und Informatik. Also die Frage natürlich, was hat dich dazu bewogen? Was war die Motivation dieses Perspektivenwechsels? Ich habe mir mal die Frage gestellt, ist es dann Desillusion angesichts der vielen Dinge, die vielleicht nicht so richtig laufen, wirtschaftlich gesehen, auf der Seite der Regierung? Oder ist es tatsächlich eine Mission? Ich meine, da kann man ja, glaube ich, auch hinlänglich intensiv drüber sprechen. Und was ist dann, also jetzt mehrere Fragen aneinandergereiht, was ist dann der Narrativ, was du möglicherweise auch gegenüber deinen Schülern überzeugend, falls sie dich fragen würden, aber ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere wird gefragt haben oder fragen, was ist das Narrativ, das du den Schülern dann vermittelst?
Mhm. Also wie kam die Entscheidung? Natürlich, nach der Manns AG war ich auch auf Jobsuche, habe keine Zwischenstation noch eingelegt. Und ich bin eher durch Zufall über so eine Stellenausschreibung. Wir suchen einen Lehrer beziehungsweise jemand, der Informatik unterrichten kann. Und ich habe einfach dort bei der Schule mal angerufen, die Käthe-Kollwitz-Schule in Esslingen, berufliches Gymnasium, weil im tiefsten Inneren habe ich meine zwei alten Lieben Mathematik und Informatik schon vermisst. Und das merke ich jetzt umso mehr, wie froh wir sind, dass wir drei wieder zusammen sind. Also von dem her. Also insofern, da ist mir tatsächlich das Herz aufgegangen. Und ich muss mich heute tatsächlich, wenn ich mich für den Unterricht vorbereite, zwingen, ins Bett zu gehen, weil ich mich da so eingraben kann, dass ich tatsächlich nicht mehr rauskomme. Also es ist ein Traum. Ich muss wirklich sagen, ich habe da wahrscheinlich, aber das macht man in jugendlichen Leichtsinn natürlich, wenn man sagt, ich will Karriere machen, und das habe ich ganz klar gesagt. Dann war natürlich die Betriebswirtschaft der schnellere Weg, muss man auch ganz klar sagen. Und für mich war da die Zeit reif, und dann kam man ins Gespräch. Was ich denn vom Direkteinstieg halte, ja, wie gesagt, weiß ich nicht, weil ich den nicht kenne. Das ist dann praktisch das, was ab September voraussichtlich oder September starten wird, wo man tatsächlich als volle Lehrkraft dann nochmal zusätzlich etwas ausgebildet wird. Und das hat mir so Spaß gemacht, das schon mal zu hören, dass ich gesagt habe, das mache ich jetzt. So. Hat natürlich schon auch damit zu tun, die Käthe-Kollwitz-Schule ist ein berufliches Gymnasium. Abitur am Schluss ist genau gleichwertig zu den allgemeinbildenden Gymnasien, aber viel mehr im Berufsfokus. Und da sind auch viele Lehrer, die eben nicht direkt nach der Uni ins Lehramt eingestiegen sind, sondern aus der Wirtschaft kommen.
Okay.
Ich finde das einen sehr spannenden Ansatz, weil man natürlich aus der Praxis berichten kann und den Schülerinnen und Schülern dort ganz andere Hintergründe geben kann. Beispiel Datenbanken, weil da sagt natürlich jeder Schüler, warum muss ich jetzt das jetzt lernen? Wenn man denen aber erklärt, du pass mir auf, SAP, Microsoft, Navision und was es da alles gibt, das sind alles Datenbanken im Hintergrund, dann macht sie klack, 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 klack. Dann sage ich, fragt mal daheim bei euren Eltern, wer alle SAP bedient. Ja, meine Mama macht es, meine auch. Ja, sage ich, siehst du, und im Hintergrund ist die Datenbank. Ah, und du kannst jetzt praktisch am System vorbei hinten die Datenbank anpassen. Und dann fügen sich die Puzzleteile so. Mhm. Und mir macht es unglaublich Spaß, mit den jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Es ist echt eine Freude. Ich habe auch Klassen, die alle super sind. Ich möchte keine missen von denen. Und das Narrativ, das du gefragt hast, was so wie es ist. Natürlich bin ich gefragt worden. Wie haben Sie mal googelt, Herr Hochleitner? Sie haben ja schon zweimal Insolvenzen hinter sich gehabt. Sag ich, jopp, ist so. Und dann sagst du halt, wie es war. Und dann, also ich war echt überrascht, wie da die Ohren auf Empfang gehen, wie interessiert die sind, was passiert da in der Wirtschaft. Und das ist unglaublich spannend und macht unglaublich viel Spaß. Gerade bei dem Thema Datenbanken, erste 4 Jahre meiner beruflichen Laufbahn. Ich kann mich noch gut erinnern, einer unserer Kollegen, es gibt ja gewisse SQL-Befehle, wo du direkt in Datenbanken Daten löschen kannst. Und der hat mal die einschränkende Bedingung vergessen, hat den ganzen Teilestamm gelöscht. Dann konnten gerade mal 5000 Mitarbeiter weltweit nicht mehr arbeiten. Stimmung von ihm war dann gerade nicht so gut. Also das müssten andere dann reparieren, weil der war zu nichts mehr zu gebrauchen. Und wenn du sowas erzählst und sagst, dann sage ich, pass mal auf, wenn du Delete from machst, und es ist keine Where-Klausel dahinter, löscht du den ganzen Datenstamm. Pass mal auf, ich erzähl dir mal das, was aus dem richtigen Leben, was da passiert. So, und das ist natürlich was, wo du die oft etwas theoretischen Ansätze dann mit praktischen Beispielen würzen kannst, Und das hilft natürlich schon viel.
Ja. Das ist ja tatsächlich dann vielleicht wirklich auch ein gutes Feld, wenn du sagst, das ist ein berufliches Gymnasium, muss ich mir das so vorstellen, dass man, aber es ist kein duales, also es ist jetzt nicht irgendwie so ein.
Die haben einfach berufliche Zweige noch dabei. Da gibt's, unsere sind Biotechnologie und Ernährungstechnologie. Okay. Und da gibt's andere auch, die sind eher betriebswirtschaftlich orientiert. Okay. Da gibt's verschiedene Ausprägungen.
Okay. Das heißt also, da findet tatsächlich eh schon ein sehr intensiver Austausch mit der Praxis statt. Mhm. Hast du da auch Erfahrungen gesammelt oder Erfahrungen mitbekommen, wie das dann eben möglicherweise in einem anderen Umfeld aussieht? Ich meine, jetzt hast du da keine selbstgemachte Erfahrung, aber du wirst dich im Fall damit auseinandergesetzt haben.
Ja, also natürlich. Man muss auch sagen, in dem beruflichen Gymnasium, das ist ja nur ein Berufsausbildungszweig. Dort gibt's ja die Einstiegsklassen. Ich nenne sie mal Einstiegsklassen, die heißen etwas anderes. Die sind erst einmal vorberufliche Orientierung. Dort sind natürlich Schülerinnen und Schüler drin, die aus der Ukraine kommen, die aus Syrien kommen, die teilweise wenig Deutschkenntnisse haben. Und auch dort macht's mir unglaublich Spaß, die jungen Menschen dort weiterzubilden, mit denen Mathematik zu machen, weil das aus meiner Sicht die einzige Chance ist, die sauber integriert zu bekommen. Und dort kann man endlich mal nicht nur von der Seitenlinie reinmotzen, sondern man steht mehr auf dem Spielfeld. So, und da muss man teilweise halt schon ein bisschen deutlicher werden, aber nicht im negativen Sinne. Und gerade die Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine sind sehr, sehr weit auch mathematisch gebildet, sodass also hier der Einstieg etwas leichter ist. Aber das sind ganz wichtige Themen aus meiner Sicht, wo man auch eine Integrationsaufgabe umsetzen kann. Und in einem anderen Umfeld, ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich dort weiterzuentwickeln. Es gibt dort, man kann eine Berufsausbildung anfangen, man kann dort Fachhochschulreife machen, eben das Gymnasium, man kann die normalen Hauptschulabschluss machen. Das heißt, man hat ein sehr, sehr breites Spektrum an Bildungsmöglichkeiten, aber auch an Situationen als Lehrer, wo man sich sehr schnell, zum Beispiel von einer Kollegstufenklasse jetzt auf, so eine Klasse einstellen muss, die halt noch wenig Deutsch können. Aber gerade das macht, finde ich, aus meiner Sicht den Reiz aus.
Wobei ich jetzt fast vermuten würde, ohne dass ich das jetzt im Detail weiß, aber Mathematik dürfte dann auch eine internationale Sprache sein, weil die Zahlen sind die Zahlen, oder?
Ja, schon. Aber erklären muss das halt doch. Ob die jetzt von mir richtiges Deutsch lernen, ist eine andere Frage. Aber, aber Deutsch müssen die halt schon. Also meine Aufgabe ist jetzt nicht, denen korrektes Deutsch beizubringen. Aber Mathematik ist schon international, ja. Wobei die teilweise echt gerade Multiplikation anders machen wie wir, aber auch interessant.
Sag, und jetzt rein von der Pädagogik, ist da deine Erfahrungen mit der realen Lebenswelt, Umgang mit Mitarbeitern, Umgang mit unterschiedlichen Shareholdern, Stakeholdern, ist da eine Hilfe oder ist Pädagogik nochmal ganz anders? Was kannst du da mit rein einbringen oder wann stößt du oder stößt du auch auf an Grenzen?
Hört sich blöd an, wenn ich sage nein. Ich stoße nicht an Grenzen. Ist nicht arrogant gemeint. Aber es ist einfach meins. Und was bringt mir das Unternehmen mit? Also erstens mal, du hast mich ja gefragt, ist der Wunsch neu entstanden? Nein, ich hatte ihn tatsächlich schon länger. Also es kam immer wieder mal hoch. Ich habe mit dem Thema immer wieder mal geliebäugelt. Aber alles hat seinen Sinn im Leben und alles kommt zur richtigen Zeit. Wäre ich früher ins Lehramt eingestiegen, hätte ich die Reife einfach nicht gehabt. Weil du brauchst als Lehrer aus meiner Sicht auch eine gewisse persönliche Reife. Und was man schon sagen kann, ist, dass gerade Aufsichtsratssitzungen in der Restrukturierung, Hauptversammlungen bei einem schlecht laufenden Unternehmen dir eine gewisse charakterliche Stabilität antrainieren, um sich auch von nicht so freundlichen Äußerungen, Kritiken und so weiter zwar mit dem auseinanderzusetzen, aber das nicht ganz auf die Seele reinzulassen. So, das macht's im Umgang mit Schülern viel, viel leichter, weil man der Schüler merkt natürlich, kommt da jetzt ein Lehrer, der vorsichtig durchs Schlüsselloch schlottert und einfach vor jedem Buh Angst hat, oder steht da einer hin und sagt, du pass mal auf, so und so ist es. Und wenn natürlich einer Blödsinn macht oder fährt gerade im Informatikunterricht mit seinem Rollstuhl rum und du sagst, geh wieder zurück, schusch ins Köpfchen und das ist einer, der fast größer wie du, dann lachen natürlich die Mädels da drin und damit ist auch schon wieder Ruhe. Und ich glaube, diese Reife, die braucht es vorher, und da hilft mir eben meine Erfahrung aus den Unternehmen sehr, sehr stark. Das Zweite ist, auch ruhig zu bleiben. Auch gewisse Ich glaube, dass oft Konflikte in Klassen mit Lehrern entstehen, weil die Lehrer Angst haben, dass ihnen die Klasse aus der Kontrolle rutscht. Und dadurch die Klasse sehr eng führen und sagen, jeder Mucks stört mich. Und da glaube ich, bin ich ein bisschen lockerer, weil ich sage, ich fange die wieder ein, wenn ich sie brauche. Und das ging auch gut. Hilft natürlich meinem Pferd auch ein bisschen. Das dritte ist, das ganze Thema Pädagogik ist ja nicht nur, sage ich mal, die Leute unter Kontrolle zu halten, sondern, und da hatte ich tatsächlich am Anfang echt Respekt, schaffe ich es, die Sachverhalte so rüberzubringen, dass die Schüler es verstehen. Und auch da hilft das Unternehmen, weil du musst ja einem Aufsichtsrat, einem Aktionär Sachverhalte so schildern können, die du an Leib und Seele gerade im Unternehmen erfährst, die aber eher aus einer gewissen Distanz nur wahrnimmt und das dann so vereinfachen können, dass er Informationen hat, aber nicht überrannt wird von den Details. Und das alles zusammen hilft unglaublich in der Schule.
Ja. Wenn ich mir jetzt noch eine Frage erlauben darf, wenn du da jetzt heute auf das Bildungssystem guckst und wir alle sind Familienväter von diversen Kindern, die durch das deutsche Bildungssystem und in Teilen auch durch das bayerische Bildungssystem durchmarschiert sind, mehr oder weniger durchmarschiert sind, würdest du aus oder siehst du Ansätze, wo du sagen würdest, da will ich auch missionarisch stärker mich engagieren, um Dinge zu verändern? Oder sagst du, das ist alles soweit gut und ich freue mich jetzt, Mathematik und Informatik lernen zu dürfen und ich habe die persönliche Reife, dass mir die Menschen auch die Schüler mir auch zuhören?
Man kann Dinge immer verbessern. Für mich ist es noch ein bisschen früh, nach 2 Monaten, 2,5 Monaten jetzt mir ein Urteil über das Bildungssystem zu erlauben.
Du hast es ja auch schon vermutlich.
Ja, ich selber von meinen Kindern, ja, mein Gott, also ich sage mal, mathematisch hat sich da nicht so viel verändert. Der Pythagoras gilt eigentlich schon seit vielen, vielen tausend Jahren. Also das hat sich ja jetzt die letzten Jahre in der Schule nicht verändert, überraschenderweise. Die Art des Unterrichtens ist heute eine andere. Ich hatte ja noch sehr alt geprägte Lehrer. Wir hatten sogar noch einen mit Zigarettenspitz, der dort durch die Gänge gegangen ist. Gibt es natürlich heute nicht mehr. Ich glaube, das Verhältnis Schüler-Lehrer ist etwas freundschaftlich jovialer geworden, was mir sehr entgegenkommt, weil ich kein so ein distanzierter Typ bin. In der Informatik kannst du natürlich immer streiten, sind die Inhalte die richtigen, die man dort unterrichtet. Aber ich glaube schon, dass sich da gerade im Lehrplan, den ich jetzt da vorliegen habe, jemand sehr, sehr viel Gedanken gemacht hat, weil es einfach die Grundlagen sind und man von dort aus dann weitergehen kann. Also insofern ist das mein erster Eindruck. Ich fühle mich wohl. Ich sehe jetzt nichts, was mich wirklich unglaublich stören würde.
Ja. Lassen wir das doch mal so stehen. Danach kann nichts mehr kommen. Lieber Manfred, herzlichen Dank für dieses Gespräch, durch diesen Ritt. Ich finde das super spannend. Wir beobachten gemeinsam, wie es sich weiterentwickelt. Du bist der Missionar und wirst die Bildung weiter vorantreiben. Wie gesagt, du bist ja nicht der erste und der einzige Quereinsteiger. Aber so nahe war ich noch keinem Quereinsteiger gegenüber gesessen beziehungsweise gestanden oder ja, genau. Also so gesehen, herzlichen Dank für deine Zeit, für das Gespräch. Mich sehr gefreut. Toi, toi, toi. Und ich wünsche deinen Schülern viele Einsichten, die sie durch dich bekommen. Und ich glaube, du kannst es sicherlich sehr gut erklären.
Ganz herzlichen Dank, Christian. Hat mir unglaublich Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.